Grüß Gott und herzlich willkommen bei unserer Katechismus-Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer hier bei Radio Horeb, mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie bei uns wieder mit dabei sind. Wir sind im großen Absatz vom Glaubensbekenntnis, jetzt bei dem Abschnitt Jesus Christus gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Wir haben beim letzten Mal ein wenig die einleitenden Worte des Katechismus betrachtet und sind zum ersten Absatz gekommen, Jesus und Israel. Nun fahren wir fort im Punkt 575 auf der Seite 178. Im Katechismus der katholischen Kirche, Seite 178, Punkt 575. Und auch heute ist uns aus Lenzerheide in der Schweiz Pfarrer Andreas Fuchs zugeschaltet. Grüß Gott, Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Schön, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen, mit uns ein wenig den Katechismus zu betrachten und ihn für uns ein wenig auszulegen. Fahren wir also fort im Punkt 575 auf der Seite 178. Dort steht: Für die religiösen Autoritäten Jerusalems, die das Johannesevangelium oft einfach hin als die Juden bezeichnet, waren viele Worte und Taten Jesu somit ein Zeichen, dem widersprochen wird, noch mehr als für das gewöhnliche Gottesvolk. Zwar waren die Beziehungen Jesu zu den Pharisäern nicht nur polemisch, so sind es Pharisäer, die ihn vor der ihm drohenden Gefahr warnen. Jesus lobt einzelne von ihnen, zum Beispiel den Schriftgelehrten im Markus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 34, und ist wiederholt bei Pharisäern zu Gast. Jesus bekräftigt Lehren, die von dieser religiösen Elite des Gottesvolkes geteilt werden. Die Auferstehung der Toten, die Frömmigkeitsformen, Almosen geben, Fasten und Gebet und den Brauch, sich an Gott als den Vater zu wenden, sowie die zentrale Stellung des Gebotes der Liebe zu Gott und zum Nächsten.
Ja, die religiösen Autoritäten zu jener Zeit, das waren vor allem, wie es auch hier erwähnt ist, die Pharisäer. Und für die Pharisäer war eben für die meisten von ihnen Jesus ein Zeichen, dem widersprochen wird. Das heißt, ein Zeichen des Widerspruchs, ein Zeichen, das Anstoß gibt, jemand, der ihnen Anstoß gibt, der ihnen nicht passt, eben wie wir es auch letztes Mal noch gesehen haben, jemand, der weggeschafft werden muss, der ihnen nicht passt, der getötet werden muss, denn nur so kann das Volk von dieser Plage, die Jesus für sie ist, befreit werden. Aber so wie wir es auch oftmals in unserem Alltag sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Nicht einfach alle Pharisäer darf man in denselben Topf werfen, so wie wir es auch eben in unserem Leben nie tun sollen. Einfach alle Menschen oder eine gewisse Gruppe von Menschen in einen gewissen Topf hineinwerfen. Und so sind hier auch einige Beispiele aufgezählt von Pharisäern, die Jesus annehmen, die Jesus sogar aufsuchen, zum Beispiel Nikodemus, der in der Nacht, weil er Angst hat, vielleicht eben auch vor der Reaktion der anderen Pharisäer, die ihn aufsuchen, die die Wahrheit suchen, die sich eben für Jesus interessieren. Oder jener Pharisäer, der nach dem größten Gebot in den Gesetzen fragt. Und im Alten Testament haben wir eben nicht nur diese 10 wichtigsten fundamentalen Gebote, sondern über 600 kleinere Vorschriften auch. Und dieser Pharisäer fragt ja Jesus, was ist dann das wichtigste Gebot? Und Jesus erklärt ihm die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Nächsten und sagt ihm sogar auch, du bist nicht weit vom Reiche Gottes entfernt. Oder Jesus ist zu Gast bei Simon, dem Pharisäer. Er erteilt ihm dann auch eine Lehre, da wo Maria Magdalena kommt und dieses kostbare Nardenöl über seine Füße ausgießt und sie mit ihrem eigenen Haar abtrocknet. Simon, der Pharisäer, nimmt Anstoß, aber Jesus sagt ihm dann auch, siehe, wie groß die Liebe im Herzen dieser Frau zu mir ist und du hast mir nur ein kleine Liebe gezeigt. Und auch viele Lehren der Pharisäer, viele Dinge, die die Pharisäer lehren, die lehrt auch Jesus. So zum Beispiel die Auferstehung der Toten, die zwei wichtigsten Gebote, die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Nächsten und auch die Frömmigkeitsformen von Fasten, Gebet und Almosen im Evangelium, wo Jesus als gute Werke, eben gerade auch für die Fastenzeit, Fasten, Gebet und Almosen empfiehlt. Aber er empfiehlt sie eben mit einem ganz anderen Herz, mit einer ganz neuen Sichtweise, nicht nur eine äußere Erfüllung der Gesetze und Vorschriften, sondern vor allem eine innere im Bewusstsein, dass Gott alles sieht, dass wir von ihm den Lohn empfangen sollen und nicht in erster Linie von den Menschen, wie leider eben oftmals die Pharisäer das getan haben. Sie wollten bei den Menschen gut ankommen. Sie wollten von den Menschen geehrt werden und suchten nicht in erster Linie die Ehre Gottes.
Im Punkt 576 lesen wir: In den Augen vieler in Israel scheint Jesus gegen die wesentlichen Institutionen des auserwählten Volkes zu verstoßen. Gegen den Gehorsam dem Gesetz gegenüber, in ausnahmslos allen schriftlich niedergelegten Geboten und für die Pharisäer in der von der mündlichen Überlieferung gegebenen Auslegung. Dann gegen die zentrale Stellung des Tempels von Jerusalem als des heiligen Ortes der besonderen Wohnstätte Gottes und gegen den Glauben an den einzigen Gott, an dessen Herrlichkeit kein Mensch teilhaben kann.
Wie wir schon oftmals gesehen haben, so am Schluss eines Abschnittes wird zusammengefasst und auch auf das Kommende verwiesen, so ein Ausblick gemacht. Und hier werden eben so ein bisschen die Verstöße von Jesus, die Vorwürfe gegen Jesus aufgezählt, die dann auch in den drei weiteren Punkten hier in den drei weiteren Abschnitten behandelt werden. Einerseits das Gesetz, andererseits der Tempel und dann auch der einzige Gott und vor allem eben, wie kann dann Jesus der Sohn Gottes sein, wenn es nur ein Gott gibt? Das war schwierig für die Juden der damaligen Zeit, das zu verstehen. Eben das Gesetz, dass Jesus sagt, ich aber sage euch, das heißt, dass er eben sagt, ich stehe über dem Gesetz, ich bin der Gesetzgeber schlussendlich und dass er sich auch über diese Verbote der Pharisäer hinwegsetzt, dass er am Sabbat heilt, am Sabbat, wo der Ruhetag ist, wo man absolut eben nichts machen darf oder dass die Jünger die Ähren am Sabbat abreißen, das Abreißen der Ähren, das war erlaubt, das hat Gott eben auch vorgeschrieben, dass man den armen Leuten auch etwas geben soll, aber dass sie das gerade am Sabbat tun, das ist ein Ärgernis und auch die Reinheitsvorschriften, dass man im Teller und Kübel und so weiter außen rein hält. Und auch der Tempel, das der zweite große Abschnitt, den wir dann sehen werden, uns kommt da sicher sofort die Tempelreinigung in den Sinn, wo Jesus die Händler aus dem Tempel hinauswirft. Und auch das, was Jesus sagt, man soll im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dann schlussendlich noch der Glaube an den einzigen Gott, dass Gott eben einer ist. Und wie das zu vereinbaren ist, dass dann Jesus eigentlich für sich beansprucht, dass er der Sohn Gottes ist. Das werden wir in den kommenden Punkten hier sehen. Zuerst kommt der Abschnitt Jesus und das Gesetz.
Und in diesem ersten Abschnitt steht im ersten Punkt 577 auf der Seite 178: In der Bergpredigt nahm Jesus im Licht der Gnade des neuen Bundes Stellung zum Gesetz, das beim ersten Bundesschluss am Sinai vor Gott gegeben worden war. Er begann mit einer feierlichen Warnung. Diese Warnung finden wir im Matthäus-Evangelium im 5. Kapitel. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich.
Jesus stellt zum Anfang der Bergpredigt ganz klar fest oder möchte den Menschen sagen, eben ich bin nicht gekommen, um aufzuheben. Also er schafft das alttestamentliche Gesetz nicht ab, aber er erfüllt es. Das heißt, so wie der Heilige Vater in seinem Jesusbuch sagt, er selber, Jesus selber ist die Neuheit des Gesetzes. Jesus selber ist die Vollendung des Gesetzes. Er bringt das Gesetz zu seiner Vollendung. Ein Gesetz, das Gott im Alten Testament durch Mose den Menschen gegeben hat, damit sie eben sich langsam aufmachen auf die Gerechtigkeit hin, auf die Vollkommenheit hin, die Gott wünscht. Und jetzt kommt Jesus und bringt dieses Gesetz zur Vollendung. Jetzt gibt er die letztgültige Anwendung. Und das war eben auch für die Pharisäer, je nachdem, schwer zu verstehen. Denn faktisch heißt das eigentlich ganz praktisch, Jesus muss Gott sein, denn nur Gott kann sein Gesetz abändern. Wenn einfach sonst jemand daherkommt und dieses Gesetz abändert, dann muss er eben entweder der Sohn Gottes sein, wirklich Gott selber sein, oder dann spielt er sich nur auf. Und Jesus vervollkommnet das Gesetz, er führt es zur Vollendung. Das heißt, er verlangt nicht weniger, als im alten Bund geschenkt wurde und verlangt wurde, sondern er verlangt sogar noch mehr. Er verlangt nicht nur eine äußere Befolgung des Gesetzes, sondern er verlangt auch die innere Befolgung. Das heißt, er möchte unser ganzes Herz, er möchte unsere ganze Liebe, nicht nur einfach eine äußere Befolgung dessen, was Gott sagt, sondern dass wir das mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzer Liebe tun.
Für Jesus, den Messias Israels, somit für den Größten im Himmelreich, geziemte es sich nach seinen eigenen Worten, das Gesetz in vollem Umfang, selbst die geringsten Gebote, zu erfüllen. Er ist sogar der Einzige, der das vollkommen zu tun vermochte. Wie die Juden selber zugaben, waren sie nie imstande, das Gesetz ganz zu erfüllen, ohne das geringste Gebot zu verletzen. Darum bitten am jährlichen Versöhnungsfest die Kinder Israels Gott für ihre Gesetzesübertretungen um Vergebung. Das Gesetz bildet ja ein Ganzes und, wie der heilige Jakobus in Erinnerung ruft, wer das ganze Gesetz hält und nur gegen ein einziges Gebot verstößt, der hat sich gegen alle verfehlt. So steht es im Jakobusbrief im Kapitel 2, Vers 10.
Zuerst wird hier einmal festgehalten, dass Jesus selber das Gesetz gehalten hat. Eben auch, um nochmals zu bekräftigen, dass Jesus nicht gegen das Gesetz ist, sondern dass er sogar der Einzige ist, der es vollkommen erfüllen kann. Denn die Menschen können das nicht, es geht über unsere Kraft hinaus. So bekennen wir ja auch im Gloria, du allein bist der Heilige. Er ist allein der Heilige, der Gerechte, der Herr, der Höchste, denn nur er kann das Gesetz ganz erfüllen. Und dass er es erfüllt, das wird auch zum Beispiel im dem Fest, das wir am nächsten Samstag feiern, dem Fest Maria Lichtmess, Darstellung des Herrn, ganz klar gezeigt. Dort heißt es im Evangelium auch mindestens fünfmal, dass sie alles getan hatten, was das Gesetz vorschreibt. Also, dass Jesus eben wirklich in diesem Gesetz Gottes aufwächst, dass Josef und Maria sich ganz an das Gesetz halten und Jesus gemäß dem Gesetz Gottes des Alten Testamentes erziehen. Das bedeutet für uns auch, dass wir ohne die Hilfe Gottes, ohne die Gnade Gottes keine Möglichkeit haben, heilig zu werden. Wenn wir heilig werden, dann ist das nicht unsere Leistung, sondern dann heiligt Gott uns, denn er allein ist der Heilige. Wir nehmen nur an seiner Heiligkeit teil. Dann wird in diesem Punkt am Schluss noch etwas gesagt, das der heilige Jakobus eben uns auch in Erinnerung ruft, nämlich wer das ganze Gesetz hält, aber dann gegen ein einziges Gebot verstößt, der hat sich gegen alle Gesetze verfehlt. Warum ist das so? Das scheint uns ja irgendwie ein bisschen hart. Vielleicht auch, wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, sehen wir auch ab und zu, dass wir vielleicht Mühe haben mit einigen Geboten. Und wenn wir dann hören, ja, wer in einem Gebot fehlt, der hat eben gegen alle verfehlt. Das scheint uns vielleicht ein bisschen komisch, aber tatsächlich ist es eben so. Das heißt, vielleicht einige Beispiele, die das klären können. Wenn Sie zu Hause ein Trinkglas haben, auch wenn es nur ein kleines Loch darin hat, dann nützt Ihnen dieses Glas eben auch nicht viel. Dann behält es eben auch keine Getränke darin, dann ist es unbrauchbar. Dann eben hält, auch wenn praktisch 99% des Glases gut sind, aber wenn nur 1% defekt ist, dann kann man es nicht brauchen, dann rinnt die ganze Flüssigkeit aus. Oder bei uns in der Schweiz haben wir nun 10-stellige Telefonnummern. In Deutschland ist das und in Österreich vielleicht ein bisschen anders, aber das spielt vielleicht auch nicht so eine Rolle. Man kann auch einfach sagen, wenn Sie eine Telefonnummer einstellen und nicht alle Ziffern richtig einstellen, dann werden Sie kaum mit dem sprechen, mit dem Sie eigentlich wollten. Und dann kann man auch sagen, ja, aber das ist ja eigentlich auch ein bisschen hart oder ein bisschen gemein. Ich habe doch 9 Ziffern richtig eingestellt. Ja schon, aber es braucht eben alle Ziffern. Sonst kommt man nicht an das gewünschte Ort, respektive kann man nicht mit dem gewünschten mit der gewünschten Person sprechen. Und so ist es eben auch im Glauben. Entweder sagen wir durch den Glauben Ja zu Gott oder dann eben nicht. Wir können nicht einfach ein bisschen Ja zu Gott sagen. Entweder nehmen wir die Gebote Gottes an, nehmen wir das an, was Gott uns sagt, oder wir nehmen es nicht an. Oder jene, die verheiratet sind, wissen auch, wenn man Ja sagt in der Ehe, dann sagt man zu 100% Ja. Man kann nicht heiraten zu 70%. Man kann nicht sagen, ja, ich nehme dich an als meine Frau, ja, ich nehme dich an als meinen Mann, aber nur zu 70%. 30% möchte ich noch frei bleiben oder habe ich noch einen Freund oder eine Freundin. Das geht nicht, wenn man Ja sagt, sagt man 100% Ja. Denn die Liebe ist total, ist allumfassend. Oder wenn wir auch daran denken, Jesus vergibt uns unsere Sünden in der Taufe und in der Beichte ganz. Er sagt auch nicht, gut, du hast 10 Sünden begangen, 9 vergebe ich dir, aber für diese eine, da musst du noch büßen, die vergebe ich dir nicht. Wenn Jesus vergibt, vergibt er ganz. Und wenn wir Ja sagen zu Gott, dann sollen wir eben auch ganz Ja sagen zu Gott. Bestimmt, wir alle wissen, unser Glaube muss auch wachsen. Aber es ist eben so auch wie mit einem kleinen Kind. Ein kleines Kind ist ein Mensch von Anfang an und es entwickelt sich als Kind. Aber es bleibt immer Kind und es bleibt immer am Leben. Und so ist es auch mit unserem Glauben, mit unserem Leben in Christus. Wenn wir in der Taufe das Leben Christi empfangen haben, dann entwickelt sich dieses Leben oder soll das Leben Christleben auch wachsen und größer werden. Unser Glaube soll tiefer werden. Wir haben leider auch die Möglichkeit, den Glauben oder das Leben Christi durch die Sünde zu verlieren, aber wir haben eben auch die Möglichkeit, sie durch Taufe und Beichte dieses Leben Gottes wieder zu bekommen. Also ich möchte damit eben sagen, wir sollen wirklich ganz Ja sagen zu Gott, ganz uns bemühen, diese Vollkommenheit in der Liebe Gottes, so wie sie Jesus uns vorgelebt hat, zu erreichen. Auch dann, wenn wir uns unserer Schwachheit bewusst sein müssen, dass unsere Liebe, unser Glaube oftmals klein ist, dass wir eben gegenüber der Heiligkeit Gottes eben sehr, sehr klein sind, aber dass wir gerade so uns ganz in die Arme Gottes werfen dürfen, dass Jesus eben gekommen ist, um uns zu helfen, das Gebot oder das Gesetz, das er gibt, zu halten. Und sein Gesetz ist das Gesetz des Glaubens, der Liebe. Sein Gesetz ist eben sein Joch, drückt nicht, seine Last ist leicht, weil er uns hilft, weil er eben auch das ganze Gesetz auf sich genommen hat, um uns ein Vorbild zu sein, um es uns leichter zu machen.
Auf der Seite 179 im Katechismus der katholischen Kirche sind wir nun angekommen und fahren im Punkt 579 fort. Dieser Grundsatz, dass das Gesetz in vollem Umfang und zwar nicht nur dem Buchstaben, sondern auch seinem Geiste nachzuhalten sei, war den Pharisäern teuer. Indem sie ihn für Israel hervorhoben, brachten sie viele Juden der Zeit Jesu zu einem gewaltigen religiösen Eifer. Sollte dieser Eifer nicht in eine scheinheilige Kasuistik ausarten, musste er das Volk auf das unerhörte Eingreifen Gottes vorbereiten, dass nämlich der einzige Gerechte anstelle aller Sünder das Gesetz vollkommen erfüllt.
Ja, ich möchte zuerst zu diesem Wort, das hier auch vorkommt, diese scheinheilige Kasuistik noch etwas sagen oder ein bisschen nur kurz erklären, was das überhaupt heißt. Kasuistik, das sind eben so die Fälle, wie das Wort auch heißt, so Spezialfälle. Und vor allem auch dann die Haarspalterei über diese Spezialfälle, weil da dann oft auch Willkür dabei ist. Jesus zählt da einige dieser kasuistischen Fälle auf. Er sagt eben, ihr Pharisäer unterscheidet eben mit einer scheinheiligen Kasuistik, ob jetzt jemand beim Tempel schwört oder beim Tempel oder beim Altar oder bei dem, was drauf liegt. Und die Pharisäer waren dann sehr geschickt und schlau, das zu unterscheiden, damit sie möglichst viel für sich profitieren konnten und haben eben dann gesagt, ja, wenn jemand so schwört, dann ist er nicht an diesen Eid gebunden und sonst eben schon. Oder wo es heißt eben, da wo die Kinder den Eltern sagen können, das ist Korban, also eine Opfergabe, praktisch sagen sie eben, ich schulde dir nichts mehr, ich muss dir nichts mehr geben, ich habe alles so dem lieben Gott oder je nachdem auch den Pharisäern dann übergeben, ihr geht leer aus. Eben Kasuistik heißt, so eben ein bisschen vereinfacht gesagt, diese Haarspalterei in Spezialfällen. Und vor allem eben geht's meistens dann drum, jetzt in diesem Fall, dass man diesen Spezialfall so zurechtbiegt, dass man selber am meisten davon profitieren kann. Das ist eher das Negative in diesem Punkt. Es gibt aber natürlich auch etwas Positives. Diese Grundlage oder dieser Grundsatz, den wir vorhin gesehen haben, dass das ganze Gesetz gehalten werden muss, dass eben Gott unser ganzes Herz, unser ganzes Leben fordert und dass wir eben auch in den kleinsten Dingen ganz genau uns an dieses Gesetz halten sollen, das hat bei den Pharisäern auch einen enormen religiösen Eifer ausgelöst. Und dieser religiöse Eifer ist an sich ja nichts Schlechtes, aber auch wir sollen ja einen gesunden Eifer für Gott haben. Aber wichtig dabei ist immer, dass wir uns auch an die gesunde katholische Lehre halten, an die Lehre der Kirche und nicht irgend in Extreme abgleiten. Das heißt, wir sollen wirklich den goldenen Mittelweg begehen. Und der goldene Mittelweg ist eben nicht eine Mittelmäßigkeit. Eine Mittelmäßigkeit, das sollen wir vermeiden, so sagt auch die Heilige Schrift im letzten Buch in der Offenbarung, weil du lau bist, speie ich dich aus. Du bist weder heiß noch kalt, sondern lau, eben mittelmäßig. Du gibst dich mit einem Mittelmaß zufrieden. Aber das Mittelmaß ist nicht dasselbe wie der goldene Mittelweg. Der goldene Mittelweg ist eben der sichere Weg, der Weg, den uns die Kirche aufzeigt. Der sichere Weg, der Weg, der zu Jesus führt. Und diesen goldenen Mittelweg sollen wir aber mit ganzem Eifer gehen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Einsatz, denn er ist der Weg, der zum Heil führt, der zu Jesus selber führt.
Und eine erste Anruferin hat uns erreicht, Frau Dold aus Staufen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich wollte sagen, dass es oft recht schwer ist, diese Totalität im Glauben zu leben. Und dass man oft nur mit Stoßgebeten im Alltag sich an der Stange halten kann. Also ich denke, dass das ganz einfache, kurze Hingabegebet genau ausreicht, um im Glauben und auch in diesen Geboten zu bleiben. Wie denken Sie darüber? Denn es ist oft recht schwer, immer im Bewusstsein im Glauben zu bleiben.
Ja, die Stoßgebete sind sicher eine gute und eine notwendige, wunderbare Hilfe, so wie ein bisschen die Heiligen vergleichen das auch wie so ein bisschen die Rettungsringe, damit man eben im Meer der Schwierigkeiten und Sorgen und Bosheiten auch der Welt nicht untergeht. Das, was die Heiligen auch empfehlen, vor allem auch ein Heiliger, den wir gerade letzthin gefeiert haben, der heilige Franz von Sales. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Büchlein, das er geschrieben hat, Philothea, auch kennen. Ein wunderbares Büchlein eigentlich, das gerade eben für Leute geschrieben ist, die ganz in der Welt leben, aber dennoch eben ein gutes, frommes Leben in unserer Welt führen möchten. Und dort gibt er auch zum Ratschlag die Betrachtung an. Er erklärt auch sehr schön, wie man eine Betrachtung überhaupt machen kann. Und die Betrachtung ist auch eine große Hilfe, damit man gerade während dem Tag immer wieder eben auch durch die Stoßgebete, die man aus der Betrachtung formulieren kann, so mit Gott verbunden bleiben kann, eben im Glauben feststehen kann, das Wort Gottes immer befolgen kann. Also ich würde Ihnen empfehlen, eben vielleicht, wenn Sie dieses Büchlein haben, Philothea heißt das, heißt eben, ist einfach ein Fantasiename des heiligen Franz von Assisi, Franz von Sales, dass er diesen Büchlein gibt für alle, die Gott gerne haben möchten, die Gott suchen, die Gott lieben möchten. Und dort eben auch das betrachten oder das lesen, wie man eine Betrachtung macht, um so immer im Wort Gottes, im Willen Gottes, im Glauben zu bleiben. Denn der Glaube kommt vom Hören, wie die Heilige Schrift sagt, der Glaube kommt vom Hören auf das Wort Gottes. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Wort Gottes, also das Wort der Heiligen Schrift, das Wort der Kirche, das Wort der Heiligen, uns immer wieder zu Gemüte führen, verinnerlichen, betrachten, wieder käuen, damit es so immer lebendig wird. Das ist eine der großen Hilfen, damit man im Glauben feststehen kann. Natürlich auch neben den Sakramenten, die Heilige Kommunion und die Heilige Beichte, vor allem die uns eben immer wieder die Liebe in unserem Herzen entfachen lassen.
Vielen herzlichen Dank, Frau Lloyd, für diese Frage. Das ist eine sehr wichtige Frage gewesen. Auf Wiederhören, alles Gute Ihnen.
Ja, alles Gute für Sie.
Ja, Frau Lloyd hat es angesprochen. Es war eine wesentliche Frage nach der Durchführbarkeit mancher Anforderungen des Rufes zur Heiligkeit, der an uns Christen ergeht. Sie haben vorhin vom goldenen Mittelweg gesprochen, Pfarrer Fuchs. Kann man vielleicht da so ein bisschen das Christliche eigentlich da hinein zusammenfassen, dass man sagt, genau das ist diese Spannung, die wir eben als Christen aushalten müssen. Auf der einen Seite wirklich zu diesem, wie es im Katechismus heißt, zu diesem Eifer gerufen zu sein, das ganze Gesetz zu erfüllen, aber auf der anderen Seite den Ruf hören, vergiss nicht, dass du es eben nicht erfüllen kannst und vergiss auch nicht, dass du auf diesem Weg zur Heiligkeit in diesem Eifer eben mit zunehmender Geschwindigkeit dich auch immer weiter, immer mehr überschlagen kannst.
Ja, die Heiligen drücken das ja dann auch mit verschiedenen Beispielen aus. Einer sagt zum Beispiel, tu alles so, als ob es alleine von dir abhängen würde. Aber vertrau auch auf Gott so, als ob alles von ihm abhängen würde. Oder eben auch ein anderes Beispiel wird oft genommen mit einem Ruderboot, dass man einerseits eben bestimmt mit einem Ruder so gut als möglich sich selber hingibt und sich anstrengt und bemüht, eben diesen guten religiösen Eifer hat, aber auf der anderen Seite eben auch das andere Ruder braucht, damit man nicht einfach eben nur im Kreis rumdreht, nämlich dieses Vertrauen auf Gott, dieses Bewusstsein, auch alleine schaffe ich es nicht. Es ist eben auch ein Akt, oder die Therese von Lisieux, meine ich, sagt es eben auch, die Demut hat wie zwei Schritte. Der erste Schritt ist, ich bin nichts, aber nicht dort hört's auf, sondern es geht weiter, aber mit Gott kann ich alles. Und eben immer dieser goldene Mittelweg, so wie auch so ein, eben der Volksmund sagt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, so ganz falsch ist das wirklich eben auch nicht, denn bestimmt, wenn Gott unseren Eifer sieht, unseren guten Willen sieht, dass wir wirklich ihm treu sein möchten, dann hilft er uns bestimmt auch. Oftmals überschüttet er uns aber nicht gerade in einem Tag mit allen Gnaden, die er uns während unserem ganzen Leben schenkt, sondern er schenkt eben jeden Tag das, was wir für den heutigen Tag brauchen. Und je nachdem haben wir dann halt eben den Eindruck, wie es nicht reichen würde. Aber Gott ist treu, er überfordert bestimmt nicht, aber er fordert oftmals auch sehr viel von uns.
Vielen Dank. Bis hierher fahren wir nun fort im Katechismus auf der Seite 179 im Punkt 580. Dort steht: Die vollkommene Erfüllung des Gesetzes konnte somit nur das Werk des göttlichen Gesetzgebers selbst sein, der in der Person des Sohnes als dem Gesetz unterstellt geboren wurde. In Jesus erscheint das Gesetz nicht mehr auf Steintafeln geritzt, sondern in das Herz, wie es beim Propheten Jeremia heißt, in das Herz des Gottesknechtes geschrieben. Dieser bringt wirklich das Recht und ist darum zum Bund für das Volk, so formuliert es der Prophet Jesaja, geworden. Jesus geht bei der Erfüllung des Gesetzes so weit, dass er sogar den Fluch des Gesetzes, von dem wir im Galaterbrief lesen, auf sich nimmt, den jeder auf sich zieht, der sich nicht an alles hält, was zu tun das Buch des Gesetzes vorschreibt. Galater 3. Der Tod Christi hat so die Erlösung von den im ersten Bund begangenen Übertretungen bewirkt. So steht es im Hebräerbrief.
Hier wird nochmals das, was wir schon jetzt einige Male gesehen und gesagt haben, wiederholt. Das heißt eben, die vollkommene Erfüllung des Gesetzes, das schafft Gott alleine, so wie wir eben, wie erwähnt, im Gloria bekennen und beten, du allein bist der Heilige. Wenn wir heilig sind oder jene, die heilig sind, haben Anteil an dieser Heiligkeit Gottes. Gott macht heilig. Wir selber können uns nicht heilig machen. Wir können nur eben mit dem größten Eifer die Bedingungen setzen, könnte man sagen, die Gottes ermöglichen, seine Heiligkeit in unserem Leben zur Geltung zu bringen. Nun, Jesus selber ist auch dem Gesetz unterstellt, und zwar so sehr dem Gesetz unterstellt, dass er, wie es im Galaterbrief und hier heißt, den Fluch des Gesetzes auf sich nimmt. Den Fluch des Gesetzes für jene, die das Gesetz übertreten. Nun, im Deutschen ist das Wort Fluch oder Fluchen irgendwie ein bisschen mit einem komischen Hintergedanken da, oder wenn wir Fluchen sagen, dann haben wir das Gefühl, eben jemand, der schimpft oder Gott beleidigt oder sonst eben ein Fluchwort brauchen. Aber vom Lateinischen gibt es eben den Fluch und den Segen, die Benedictio und die Maledictio. Das heißt eben, das Benedictio ist das Gutes sagen und Maledictio das Böse, das Übel sagen oder das Gute sagen und wünschen und geben auch. Eben von Gott gesegnet sein heißt, dass Gott für uns das Gute wünscht und es nicht nur einfach so in seiner Erkenntnis wünscht, sondern uns es eben auch konkret schenkt. Und der Fluch ist eben die Maledictio, dass er uns das Übel schenkt, nicht, dass er das Böse für uns möchte, denn Gott kann nicht das Böse wünschen, aber er schenkt es, weil er treu ist. Er ist gerecht und er ist treu seinem Wort. Er hat gesagt, wenn du das tust, was im Gesetz steht, wirst du den Lohn dafür bekommen, eben das ewige Leben. Wenn du aber nicht befolgst, was in den Geboten Gottes ist, wirst du auch den Lohn dafür bekommen, nämlich die Strafe. Und jetzt, wenn Jesus diesen Fluch des Gesetzes, eben diese Strafe für jene, die das Gesetz übertreten, auf sich nimmt, dann bedeutet das, dass nicht etwa, dass Jesus selber das Gesetz gebrochen hätte, gesündigt hätte, das Böse getan hätte. Er hat nur das Gute getan. Er kann als Gott nur das Gute tun, aber er nimmt die Strafen oder eben den Fluch, den Lohn für die Sünden, die wir begangen haben, auf sich. Das heißt, Jesus nimmt unsere Sünden auf sich. Das haben wir auch schon bei der Taufe Christi gesehen. Er ist schuldlos, aber er leidet für die Schuldigen. Er leidet für uns Sünder. Er wird so zur Sünde. Das heißt, wenn er den Fluch des Gesetzes auf sich nimmt, dann steht er eigentlich vor seinen Vater hin und sagt, ich nehme diese Sünden der Menschen auf sich. Das heißt, ich nehme das auf sich, was sie eigentlich verdient hätten. Ich übernehme die volle Verantwortung für ihre Sünden. Ich bezahle für die Strafe, für das, was sie verbrochen haben. Ich möchte das Lösegeld bezahlen, damit sie wieder frei kommen von ihren Sünden. Und er bekommt die gerechte Strafe für unsere Sünden. Das bedeutet, Gott ist gerecht, wie wir vorhin gesehen haben. Er gibt Lohn und strafe jenem, der das Gute tut, das tut, was Gott möchte, gibt er den Lohn. Jenem, der nicht tut, was Gott möchte, schenkt er auch die gerechte Strafe dafür. Und in der Heiligen Schrift heißt es, dass Gott seinen Sohn nicht verschont hat. Das bedeutet, dass Jesus die volle Strafe, eben die gerechte Strafe und Strafen für alle unsere Sünden empfangen hat. Deshalb können wir vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, warum er Blut geschwitzt hat im Ölgarten, warum er den Vater gebietet hat, nimm diesen Kelch von mir, denn eben der Kelch des Leidens, das der Fluch des Gesetzes, bedeutet eben jede Strafe oder alle Strafen für jede einzelne Sünde aller Menschen, vom ersten Menschen bis zum letzten Menschen, der je auf Erden gelebt hat und noch leben wird. Alle diese Sünden aller Menschen hat Jesus getragen, hat er auf das Holz des Kreuzes getragen. Und wenn wir ein bisschen hinausschauen, nur schon in unsere Umgebung, wie viele Sünden die Menschen begehen, dann können wir ein bisschen erahnen, was das bedeutet, wenn Jesus eben all diese Sünden auf sich nimmt, dieser Fluch des Gesetzes auf sich nimmt, um zu bezahlen, um für uns Sünder zu bezahlen. Das ist eben diese Gerechtigkeit, von der Jesus bei seiner Taufe spricht. Lass es nur zu, damit wir die Gerechtigkeit Gottes ganz erfüllen. Er kommt und er sagt, ich bin bereit, für die Menschen den Fluch, den eigentlich sie treffen würde, die Strafe, die sie verdient hätten, auf mich zu nehmen. Und so bleibt uns dann eben, wenn wir das betrachten, bleibt uns die Schlussfolgerung, dass wir uns vornehmen, Jesus nicht mehr noch eine größere Last aufzulegen, sondern dass wir so wie Jesus auch die Sünde hassen, nicht die Sünder, die sollen wir lieben, aber die Sünde, die sollen wir hassen und wir sollen Jesus lieben. Aus Liebe zu Jesus eben verzichten auf die Sünde, auf den Genuss der Sünde, auf den Genuss dessen, was Gott missfällt, was ihn beleidigt, was seine Last des Kreuzes nur noch größer macht. Und dass wir ebenso eine große Liebe zu ihm haben, ja, eine so große Liebe wie die Heiligen, die gesagt haben, ich möchte auch an diesem Fluch des Gesetzes teilnehmen. Das heißt, ich möchte auch leiden, um für die Sünder zu bezahlen. Ich möchte auch einen Teil der Strafen, der Sünden der Menschen auf mich nehmen, damit sie sich einfacher bekehren, damit sie wieder Gott finden, damit sie es einfacher haben, zu Jesus umzukehren. Eben die Heiligen hatten auf diesem Mittelweg, auf diesem Kreuzweg den größten Eifer. Sie haben sich ganz hingegeben. Sie wollten ihr Leben ganz aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zu den Menschen verbringen. Und so mögen sie auch uns eben helfen, gerade dann auch in der Fastenzeit das zu tun, von der Sünde Abstand zu nehmen, um Gott ganz zu lieben, um nicht unter dem Fluch des Gesetzes zu stehen, sondern unter dem Segen Gottes, dass auch wir so für die anderen zu einem Segen werden.
Also ermöglicht uns der Blick auf das Kreuz und auf die Liebe Gottes, die dann tatsächlich so weit geht, diesen ganzen von Ihnen beschriebenen Fluch des Gesetzes auf sich zu nehmen. Ermöglicht es der Blick darauf, uns das Unmögliche eigentlich zu schaffen, wenn man es mit den Augen Alltäglichen sieht, das Unmögliche zu ermöglichen, nämlich die Sünder tatsächlich zu lieben und die Sünde zu hassen, diese Unterscheidung treffen zu können.
Ja, ohne den Blick auf Jesus ist das sehr, sehr schwierig, weil jeder und jede von uns weiß und macht sicher auch täglich die Erfahrung, dass es bestimmte Situationen gibt, wo wir keine guten Gefühle haben gegenüber den Nächsten, wo wir wirklich Leid, Ungerechtigkeit durch die Nächsten erfahren, Und da zu sagen, ja, ich vergebe, ich hasse diese Menschen nicht, ich möchte, und darin besteht vor allem die Liebe, ich möchte, dass auch diese Menschen gerettet werden. So wie Maria Goretti gesagt hat, ihrem Mörder verziehen hat, ich möchte, dass er im Himmel neben mir ist. Diese Liebe ist, ich weiß nicht, wie das möglich sein kann, wenn man Jesus eben nicht kennt, wenn man nicht im Blick auf den Gekreuzigten eben auch so den Sündern, den sündigen Menschen vergibt, ihnen auch eben diese Liebe erweist, indem man auch für sie das Gute wünscht, das Beste, ja eben das Heil für sie wünscht.
Vergelt's Gott für diese Worte, und damit uns auch das immer wieder gelingt und immer mehr gelingen möge, möchten wir Sie zum Abschluss noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Ja, wir wollen vor allem auch die Mutter Gottes bitten, dass sie uns helfen möge, einerseits zu erkennen, was Gott von uns möchte, dass wir das Wort Gottes, das, was Jesus uns sagt, jeden Tag vertiefen können, dass wir so erleuchtet werden und dass sie uns auch die Kraft gibt, dann das zu tun, eben wirklich unser Leben auf dem goldenen Mittelweg zu leben, unser Leben so hinzugeben und auch den anderen Menschen zu helfen, auf diesen guten Weg, der Christus selber ist, wieder zurückzukommen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch, bewahre euch vor allem Bösen und bestärke euch im Guten, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.